Lüthers, lass uns doch heute mal über das Thema Neukundengewinnung sprechen. Hast du Bock?
Gern, ja, gern, auf jeden Fall.
Ich meine, du bist ja jetzt auch schon ein bisschen höheres Semester und du hast ja auch schon ein bisschen miterlebt, wie das, ja, muss ja jetzt mal wieder sein, wie sich Vertrieb vielleicht in den letzten Jahren ein Stück weit verändert hat oder
Alles
in
wird
den letzten
älter,
Jahrzehnten.
alles verändert sich, alles
Ja.
geht weiter, entwickelt sich.
Genau. Und wenn du überlegst, so vor 20, 30 Jahren, vielleicht auch vor 40, in der Zeit, war der Kunde ja so, du bist zum Kunden gefahren und im Prinzip mit dem Kontakt durch den Außendienstler begann ja im Prinzip der Informationsgewinnungsprozess für den
Da
Einkäufer, für
ging's
den
los.
Geschäftsführer, für den auch immer. Aber das hat sich natürlich massiv verändert, dank Internet, dank, sagen wir mal, Online-Enzyklopädien, dank natürlich auch irgendwelchen Plattformen, aber natürlich auch nochmal durch das Thema KI. Der Kunde ist ja heute deutlich, deutlich weiter in seinem Entscheidungsprozess, ob es ja jetzt 40% sind, teilweise vielleicht sind 70%, die er schon durch hat. Das heißt für den Vertrieb natürlich total neue Herausforderungen.
Ja, also ich würde fast behaupten, dass er wahrscheinlich 60% seines Entscheidungsweges bereits hinter sich hat. Du denkst, es geht heute los, dabei ist er im Prinzip schon bei 60%. Die Frage wäre doch, wie kann man denn agieren, dass man während der ersten 60% irgendwie auftritt
Ja,
und
also
ins
es ist ja
Gespräch
auch die,
ansteigt?
genau die Frage des Timings, weil ich sage mal, Neukundenakquise, selbst wenn du das Richtige sagst oder weißt, was vielleicht, wie es besser geht, funktioniert es halt dann besser, wenn du zur richtigen Zeit kommst, wenn der Kunde einen Bedarf hat oder sich da gerade in seinem Beschäftigungsprozess oder mit dem Bedarf auseinandersetzt. Wohingegen, wenn du zur falschen Zeit kommst, im schlimmsten Fall ein halbes Jahr zu spät, dann bist du halt zu spät, dann funktioniert es nicht. So, und jetzt ist ja die Frage, wie versetzen wir heute den Vertrieb in die Situation, im Prinzip nicht erst zu kommen, wenn die Anfrage kommt, wenn wir eh schon aus im Vergleich sind, sondern wie finden wir diesen Zeitpunkt heraus, dass der Kunde sich potenziell mit dem Thema beschäftigt und sagt, Mensch, jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt für Akquise, um sich halt eben nicht nur auf Messen und Co. verlassen zu müssen. Ne?
Ich würde dir gerne eine Frage stellen, einfach ob du einen Glaubenssatz, den ich habe, ob du das bestätigen kannst, weil ich bin nämlich der Meinung, dass viele Vertriebsorganisationen der Meinung sind, das ist ein Thema der Präsenz, präsent zu sein. Das finde ich nämlich gar nicht. Ich finde, dass sogar viele Vertriebsorganisationen zu viel Präsenz haben, aber zur falschen Zeit. Und das eigentliche Problem ist eigentlich systematisch schlechtes Timing. Da redet nur niemand drüber oder es gesteht sich niemand ein. Das ist das, was ich
Ja,
meine.
also ich glaube, dass das Thema Präsenz jetzt per se nichts Schlechtes ist, aber Präsenz zu sein ist natürlich extrem kostspielig.
Zur richtigen Zeit ist der Punkt.
Ja, nochmal, wie gesagt, bei der Kaufentscheidung geht es ja auch darum, mit im Kopf zu sein, wenn der Kunde sich mit dem Thema beschäftigt. Präsenz per se, weil du mich gefragt hast nach dem Glaubenssatz. Ich glaube, Präsenz per se ist gut, kostet aber arschviel Geld. Das muss man sich einfach bewusst sein. Und die Frage ist, kann ich das ergänzen oder die Kosten anderweitig sinnvoller nutzen? Und da gibt es mit Sicherheit alternative Gedanken, die man auch machen kann, wenn ich natürlich erkennen würde, so nach dem Motto, stellen wir uns bildlich vor, in dem Moment, wo der Kunde anfängt, sich mit dieser Themenwelt zu beschäftigen, zu recherchieren, wird er ja wahrscheinlich auch das Internet benutzen und so weiter. Und gefühlt würde jetzt in meinem Kontrollraum im Headquarter, ja, ein Lämpchen angeben, Achtung, Zielkunde aus dem Markt, beschäftigst dich gerade mit Themen, die du bedienen könntest. Das wäre so total cool, wie so ein Trickfilm, weißt du, so wäre der Wunschzustand eines jeden Vertrieblers, weil dann anzurufen und dann einen schlauen Text zu sagen, erhöht natürlich die Erfolgsquote bei der Neukundenakquise massiv.
Ja, ich würde es vor allem gern dann nochmal so framen, wenn wir jetzt sagen, der hat 60% seines Entscheidungswegs bereits hinter sich, dann besteht dieser Entscheidungsweg ja sicherlich auch aus Anbietervergleich. Und ich glaube, wer sichtbar ist, wer präsent ist, deswegen, ja, du hast absolut recht, präsent sein ist wichtig. Derjenige, der nicht präsent ist, steht nämlich auf dieser Shortlist gar nicht erst drauf. Der taucht da gar nicht erst auf.
Ja.
Ne? Und ich glaube, wir reden jetzt tatsächlich mit dem Ziel heute für die Episode über den richtigen Zeitpunkt und die richtige Präsenz, um das noch so ein bisschen zu erweitern.
Ja, genau. Und wie gesagt, nochmal, ich will mal auf mein Bild zurückzukommen, wie so ein Trickfilm. Weißt du, wenn ich noch so an so alte Fernsehfolgen mich zurückerinnere, wie Es war einmal das Leben, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, so, wo man den Körper von innen erklärt hat, und dann gab es auch so ein Kontrollzentrum. Ja. Ich glaube, ich erst mit meinem Kleinen wieder geschaut, und wenn dieses Lämpchen angehen würde, ja, bei mir, in meinem Vertriebsheadquarter, wäre doch großartig.
Ja, und was ist dafür notwendig? Daten, ne? Und diese Intent-Daten sind meiner Meinung nach mittlerweile, glaube ich, sogar Mainstream. Ich glaube, dass 70% wahrscheinlich aller Unternehmen diese prädiktiven, diese Vorhersehensmodelle einsetzen. Sehr viel mehr als noch vor 3 Jahren wahrscheinlich. Vor 30 Jahren gab es natürlich gar keine. Und ich glaube, dass, wenn man sich jetzt nicht damit beschäftigt, dann ist es wahrscheinlich in Kürze sehr, sehr schwierig, sich gegen diese Teams durchzusetzen, die tatsächlich Datenvorschau betreiben und dann letztendlich auch entsprechend reagieren. Die üben das nämlich dann seit 3 Jahren, ja, und wissen irgendwie, wie es geht. Wenn ich mich dem verschließe und jetzt nicht vielleicht langsam diesen Schritt mache, dann wird es schwierig.
Naja, also ich würde es nicht ganz so schwarz sehen. Ich glaube noch nicht, dass es 70% sind. Wahrscheinlich in der Welt, wo du wieder unterwegs bist. Ich sage mal, im deutschen Mittelstand ist es deutlich geringer. Was natürlich den Druck, also die Schwarzmalerei, vielleicht ein Stück weit entlastet auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite natürlich ist immer vorne wegzulaufen und mehr Erfahrung zu haben als die anderen natürlich von Vorteil. Also ich glaube, in Deutschland ist es noch nicht ganz so weit verbreitet. Sollte es aber sein, weil wenn ich es ja wüsste, so nach dem Motto wie so ein Nervensystem, von meiner Hand, nur dass meine Hand quasi mein Interessent ist, zu mir ja ins Kontrollzentrum im Bild kommen würde und sagt, Achtung, der hat Interesse oder der beschäftigt sich gerade mit der Thematik, dann komme ich halt zur rechten Zeit. Und natürlich, wie du ja schon sagst, je früher ich damit anfange, desto mehr lerne ich ja, vielleicht noch nicht mit ganz großem Druck, wobei ich glaube, in Deutschland können wir schon sagen, wir haben ziemlich großen Druck, was die Wirtschaftsthemen betrachtet oder Themen betrifft. Es lohnt sich auf jeden Fall, weil es deutlich kostengünstiger ist, als nur Präsenz aufzubauen.
Ja, stimmt. Ich glaube, dass die heutige Episode generell in dem Licht steht, möglichst früh zu sein oder vielleicht sogar möglichst der Erste zu sein. Der Erste zu sein, indem man oder früh zu sein, sich damit zu beschäftigen und tatsächlich das zu systematisieren auch, dass man sich damit beschäftigt. Weil, also ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, aber ich würde behaupten, dass viel Beziehungswissen in Vertriebsorganisationen tatsächlich in den Köpfen lebt und nicht in Systemen. Ja, das ist überwiegend informell. Das sind irgendwelche Signale, die ich vielleicht der Tagespresse entnehme oder irgendwelchen anderen zufälligen Ereignissen.
Branchentreffs oder wenn sich mal Außendienstler unterhalten und so weiter und so fort. Ja.
Es ist eben nicht systematisiert. Ja, und es ist halt nicht überlegt. Das fängt schon damit an, was die Quellen überhaupt sind.
Ja, plus, dass natürlich, wenn es Kopfwissen ist oder Kopfmonopol, wie ich es so gerne auch schon nenne, ist natürlich dann auch abwandert, sobald der Vertriebler abwandert. Und ich meine, im Vertrieb haben wir natürlich nochmal auch eine erhöhte Fluktuation gegenüber vielleicht anderen Abteilungen. Ja. Und dementsprechend ist es natürlich hochgradig gefährlich, dieses Wissen abwandern zu lassen. Schlimmsten Fall noch zum Wettbewerb, am allerschlimmsten Fall. Genau. Wollen wir das einmal an irgendeinem Beispiel mal aufgreifen, wo man sagt einfach, dass wir es für unseren Hörer quasi mal bildlich machen können, was so Signale sein können?
Naja, ich glaube, du hast ja mit dem Wort Fluktuation eben schon gesagt. Ich glaube, das ist das einfachste oder die einfachste, am meisten übersehene Signalquelle tatsächlich ist Fluktuation in Unternehmen. Das sind Stellenausschreibungen tatsächlich. Ja, weil die Stellenausschreibung ist ja eine Erklärung einer strategischen Richtungsänderung. Ja. Da gibt es natürlich jemand, der sagt jetzt, oh, wieder eine Stelle ausgeschrieben, es ist pro forma. Ja, das kann sein, aber wenn ich natürlich 3 oder 4 Stellen in einem gewissen Bereich ausgeschrieben habe, ein Vertriebsleiter mit 2 Seniorstellen und 3 Trainee-Stellen zum Beispiel, dann weißt du ganz genau, da wird was aufgebaut.
Ja, oder selbst wenn bei meinem Beispiel aufgreifen, wenn ich jetzt nur sehe, Vertriebsleiter wird neu besetzt.
Ja.
Dann ist da ja offensichtlich was im Umbruch. Also es wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, vielleicht schon mal den Kontakt zur Personalabteilung oder halt auch zur Geschäftsführung aufzubauen. Und natürlich auch da mitzubekommen, zu monitoren, wenn vielleicht nochmal auf LinkedIn jemand dann quasi zufällig zu diesem Unternehmen dann sagt, ich bin jetzt hier Vertriebsleiter und in diesem Unternehmen jüngst zum, keine Ahnung, 1. des Monats.
Ja.
Dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass der neu kommt, dann vielleicht in den ersten 100 Tagen der Bestandsaufnahme irgendwie schon mal so überlegt, was müssen wir hier anders machen.
Ja.
Dann natürlich ein größeres Erfolgsversprechen, als wenn ich nur irgendwo anrufe, wo ein Vertriebsleiter seit 5 Jahren oder 10 Jahren im Sattel sitzt. Ja, so.
Also nur kurz zur Erklärung, ne? Wir sind wirklich nicht abgesprochen. Ne? Du hast jetzt gesagt, die ersten 100 Tage, ich habe hier auch stehen, das Fenster sind 60 bis 90 Tage. In diesen 60 bis 90 Tagen wird tatsächlich intern formalisiert, wie es weitergeht.
Ja.
Und wenn du dieses Zeitfenster verpasst, hast du deutlich schlechtere Karten.
Also du hast zumindest deutlich schlechtere Karten, wenn du in diesen ersten 60, 100 Tagen aufploppst bis zum Austausch,
Ja.
kannst vielleicht auch noch die Richtung schon noch mit beeinflussen, bevor dann schon wieder das Ergebnis nur gesucht wird. Egal, ob das jetzt Verkaufstrainings sind, ob das irgendwie Produktentwicklungen, Produktdesign und solche Geschichten sind, wenn du da halt rechtzeitig mit drin bist, dann kannst du als Lieferant auch die Art der Ausschreibung ja mit beeinflussen. Und einer meiner Merksätze oder Kenntnisse der letzten Jahre war natürlich dann auch zu sagen, eine Ausschreibung wird vor der Ausschreibung gewonnen. Und
Schöner könnte man es eigentlich nicht sagen. Jetzt haben wir aber natürlich mit diesem Narrativ ist das zu spät sein. Ja, also zu spät kommen. Genauso schlimm würde ich aber sagen, ist es auch zu früh zu kommen, beziehungsweise einen Kunden anzusprechen, zum Beispiel kalt, der noch gar nicht so weit ist, der noch gar nicht dieses Problembewusstsein hat, weil wenn ich den anspreche heute und der ist nicht bereit dafür, dann ist meine Kontaktaufnahme störend. 2 Wochen später, nur 2 Wochen, wo dieses Problembewusstsein auf einmal da ist, wird meine Kontaktaufnahme als Lösung verstanden. Und ich glaube, das macht einen himmelweiten Unterschied. Ja,
genau.
deswegen.
Nur wir wissen nicht, ob es 2 Wochen, 7 Wochen oder 13,5 Monate sind, ja?
Genau.
So.
Was ich damit sagen will, einfach, und deswegen hatte ich das Wort Präsenz halt am Anfang hinterfragt, ja, die warmen Leads entstehen ja nicht durch mehr Präsenz, sondern die stehen oder die entstehen im Prinzip durch den richtigen Zeitpunkt. Präsenz zum richtigen Zeitpunkt.
Ja, ich würde bei der Präsenz schon auch bleiben, weil natürlich das auch mir Leads reinspielt, die ich auch monitoren kann, die ich natürlich beobachten kann, dass ich, also klar, wenn ich jetzt einen Markt habe, wie ja vom Dennis, der ja auch schon jetzt hier im Podcast war, wo du sagst, es gibt 4 Anbieter und es gibt eine kleine Anzahl an Teilnehmern, also irgendwie einen niedrigen dreistelligen Bereich, die quasi als Kunden gefühlt in Frage kommen, dann hast du natürlich den ganzen Markt auf dem Schirm und dann kennst du deine Kunden, ja, oder vielleicht war es auch niedriger, vierstelliger, aber ich glaube eher dreistellig. So. Wenn ich jetzt aber einen Markt habe, wo ich potenziell mehrere zigtausend Kandidaten habe, die ja quasi mich kaufen könnten oder meine Produkte oder Dienstleistungen, dann habe ich ja vielleicht nicht alle auf dem Schirm, ja? Beispielsweise wie die Neugründung und keine Ahnung, weil die alle so unterm Radar irgendwo schwimmen, vermeintlich. So. Wenn ich natürlich durch Messekontakte, durch andere Lead-Kontaktgeschichten, die erstmal in mein Radar bekomme, dann kann ich es natürlich, werden sie für mich sichtbar. Gibt, wie gesagt, Nischen, wo ich das natürlich scannen kann, aber es gibt auch Nischen, wo du es vielleicht nicht so gut scannen kannst. Deswegen ist Präsenz schon auch nicht verkehrt. Plus natürlich, dass du auch als relevanter dann wahrgenommen wirst, wenn du anrufst von der Firma. Ja? Also das kommt natürlich dazu, wenn ich den Namen schon mal kenne
Genau. Ja.
von der Firma oder einen Anschreiben, einen Mailing oder was auch immer, naja, egal was, dann habe ich natürlich eine höhere Akzeptanz, dass überhaupt es zum Gespräch, zum Kontakt oder zum Durchlesen das kommt. Deswegen ist Relevanz schon auch wichtig. Aber es geht ja nicht darum, dass wir jetzt die Relevanz wegquatschen oder nicht, sondern es geht ja darum, verlasse ich mich einzig und allein darauf oder baue ich noch Systeme drumherum, die das Ganze halt verstärken und sagen, hey, das spielt, das verzahnt sich. Und dann sind wir wieder beim Thema Multichannel.
Ja.
Oder in dem Fall, ja, wie gesagt, mehrere, weiß ich nicht. Ich will jetzt nicht so ein martianisches Bild aufmachen, ich muss gucken, ob ich noch ein besseres finde, aber wenn ich natürlich verschiedene Werkzeuge in meinem Werkzeugkoffer habe, so, dann ist natürlich, bin ich für alles gewappnet. So.
Ich glaube, der Hörer denkt jetzt wahrscheinlich schon wieder, oh, voll komplex. Ich brauche wieder Systeme und Prozesse und hin und her. Also eigentlich ist es gar nicht so. Es ist gar nicht so schwer, es ist eigentlich relativ trivial, weil ich glaube, es gibt hier einen methodischen Ansatz, ja, sich einfach so ein Signalportfolio, nenne ich das jetzt mal, aufzubauen. Das ist also eigentlich relativ simpel und da braucht es keine Megatechnologie für, ja.
Nee, du musst es halt einmal durchdenken mit jemandem, der Ahnung hat. Du musst es einmal aufsetzen und du musst es dann überwachen. Und dann sind wir wieder bei diesem Kontrollzentrum, worauf du noch nie so wirklich eingegangen bist vom Bild her.
Ja, da
Ja?
kommen wir dann noch
Ich
drauf. Ich
bring's
glaube.
jetzt zum dritten Mal nochmal zu diesem Kontrollzentrum, ja? Wo dann oder die lauter Lämpchen sind, die alle aus sind. Ja? Und dann gibt's halt, werden die halt irgendwann grün, wenn die sich
Ja.
damit beschäftigen. Sie werden vielleicht rot, wenn du dann angerufen hast und sagst, nee, der Zug ist für die nächsten 10 Jahre abgefahren, weil er hat schon einen Vertrag woanders unterschrieben. Dann kannst du so temporär für die nächsten 5, 6, 7 Jahre mal auf Rot setzen. Aber im Prinzip die auf Grün ploppen, das sind doch die, weil ich meine, ein Vertriebler heute hat ja auch nicht unendlich Ressourcen, sich um 10.000 Neukunden zu kümmern.
Also in puncto Kontrollzentrum, das ist natürlich dann jetzt schon wieder der technologisierte Ansatz, ja. Ich würde viel früher anfangen, einfach mit diesem ja, Signalportfolio aufbauen. Das ist einmal Signalquellen überhaupt zu identifizieren. Das kann man auch alleine machen. Also einfach mal überlegen, meine Kunden, was ist denn da eigentlich passiert in den 3 bis 6 Monaten, bevor wir diesen Vertrag, diese Einigung geschlossen haben für über die Dienstleistung, das Produkt, keine Ahnung. Was ist da passiert? Und was ist da nicht nur passiert, sondern wie hat sich das auch geäußert als Signal, was lesbar war oder lesbar wäre für mich? Ja, um dann diesen Kontakt aufzunehmen. Das war das Erste, ganz einfach. Dann tatsächlich Schwellenwerte.
Ich will noch kurz ein Beispiel. Ja. Mir fällt jetzt gerade noch mal ein Beispiel ein, was ich mit reinschmeißen will. Jetzt stell mal vor, wir sind Unternehmen für Flurförderfahrzeuge oder man könnte auch einfach sagen, so Gabelstapler und andere Dinge, die so durch so eine Logistikhalle rollen. Ja. Und da wären ja verschiedene Signale natürlich, wenn jemand ein neues Lager aufbaut, was man irgendwie mitbekommen kann, was man tracken kann. Wenn jemand Lagererweiterung anbaut sozusagen. Natürlich hat er irgendwann mal eine Ersatzbeschaffung, die einfach ansteht, weil irgendein Gerät alt wird. Dann habe ich im besten Fall vielleicht Vergangenheitsdaten, wo ich weiß, nach x Jahren könnte das ein Thema sein. Also aus Bestandskundendaten kann ich ja das ja auch ableiten. Aber wie gesagt, sowas wie Lagererweiterung oder neues Lager bauen.
Ja.
Oder auch Übernahmen von anderen Unternehmensbereichen und so weiter, spricht ja dafür, dass tendenziell neuere oder wieder neue Flurförderfahrzeuge gebraucht werden können.
Genau. Und um das konkret jetzt zu machen, tatsächlich, ich meine, wenn so eine Lagerhalle gebaut wird zum Beispiel, da gibt es garantiert Nachrichten. Ob das jetzt die Gemeinde ist, die das veröffentlicht, dass im Gewerbegebiet XY da irgendwo ein Plot jetzt erschlossen wird oder sowas, dann gibt es Unternehmen-News, es gibt die Katasterämter. Also es gibt ja unendlich Signale theoretisch. Muss halt da gucken, an welche komme ich dran.
Ja.
Ja. Aber das ist genau der Punkt. Und dann der nächste Punkt wäre die Schwellwerte. Also zu überlegen, wie stark muss dieses Signal sein und wie viele von denen. Wir hatten es vorher mit eine Stelle ausgeschrieben, reicht oft nicht. Also muss schon gucken, ob es irgendwie 2, 3, 5, 8 sind. Ja. Wie stark muss dieses Signal sein, dass ich...
In der Lagerhalle wäre vielleicht auch die Quadratmeterzahl der Erweiterung ein Thema. Ja?
Zum Beispiel...
Also nur 50 Quadratmeter Erweiterung wird jetzt nicht so relevant sein für ein neues Flurförderfahrzeug. Das ist dann eher die Garage vom Hausmeister.
Also ich glaube, der Punkt ist klar. Ne? Wie stark muss das sein? Und dann tatsächlich, was passiert, wenn diese Signale triggern? Wir sind noch nicht beim Kontrollzentrum, da kommen wir dann gleich hin. Ja, aber das ist jetzt, okay, ich habe das jetzt gesehen, informell, wunderbar. Was passiert, wenn das triggert? Wer macht da was, wenn dieses Signal ausgelöst wird?
Und in welcher Geschwindigkeit?
In welcher Geschwindigkeit? Und das kann man ohne Technologie machen, bin ich der Meinung. Ne? Manuelle Beobachtung, das skaliert dann auf, keine Ahnung, 15 bis 20 potenzielle Kunden. Wenn das manuell passiert ist, wenn man das technologisiert, kann man das natürlich vervielfachen. Und dann kommt dieser Kontrollcenter ins Spiel, wie du schon sagst. Dann geht das im Prinzip auf 200 plus Quellen. Ja. Ad hoc.
Genau, regional, da habe ich vielleicht mein Netzwerk, was mir erzählt, weißt du, so der Notar, der es mir nicht erzählen darf, aber beim Golf vielleicht doch erzählt hat, dass da irgendwas passiert, ja. Oder vielleicht auch eine Baufirma, mit der ich befreundet bin, die quasi sagt, bin spezialisiert auf Logistikhallen, wenn ich sowas habe, aber das ist natürlich dann sehr aufs Netzwerk und sehr wieder People's Business quasi abgezielt. Wenn du es natürlich ein Stück weit technologisierst, so wie du gerade gesagt hast, dann kann ich das natürlich quasi beliebig tracken, je nachdem, ob ich nur Deutschland will oder
natürlich,
ob ich auch andere Regionen möchte, je nachdem, wo ich halt meine Flurförderfahrzeuge hinverkaufe.
Vielleicht habe ich da auch einen falschen Hinweis gegeben. Also ja, diese Signalquellen identifizieren, was ich gesagt habe, mal überlegen, was ist da passiert, bevor die gekauft haben. Vielleicht ist sogar noch stärker zu identifizieren, was für Signale hätte ich eigentlich gerne gehabt, um den Deal, den ich verloren habe, nicht zu verlieren. Das vielleicht noch stärker, um das Rauschen von wirklich echten Kaufsignalen zu unterscheiden.
Ja.
Welchen Deal habe ich verloren und wann hätte ich ihn nicht verloren? Was hätte ich wissen müssen? Ja, um da
ich
glaub, tatsächlich.
Es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich beides mal anzuschauen und auch zu recherchieren oder zu überlegen, auch gerade mit dem Vertriebsteam mal zu überlegen, okay, welche Deals haben wir generell verloren, woran hat es gelegen? Also auch mal Verkaufsgespräch. Aber auch, warum wir vielleicht, wo sind wir mal zu spät in den Prozess involviert worden, wo sind wir vielleicht erst in der Ausschreibung eingestiegen und hätten,
Stichwort Zeitfenster,
wie gesagt hat, ne, die Ausschreibung wird vor der Ausschreibung gewonnen, quasi, wie hätten wir es schaffen können, vor der Ausschreibung schon dran zu sein, um vielleicht natürlich gewisse Parameter mit zu involvieren, ein Service-Level, wo wir besonders stark sind oder quasi gewisse Parameter, Akkukapazitäten, wo wir wissen, dass wir besser sind als andere. und so weiter, sagst du, müsstest die ganzen Billigheimer schon mal draußen sind und wir nur noch konkurrieren mit Firmen, die auf dem gleichen Level mitspielen. Solche Dinge, ja. Und das einfach mal zu durchleuchten, macht aus Akquise-Sicht Sinn, macht natürlich aus Verkaufsgesprächssicht natürlich doppelt Sinn. Also es ist quasi ein Doppelerfolg, Herr Lüthers.
Genau. Und um jetzt deine Control Center Frage wirklich abschließend zu beantworten, ja, das ist dann tatsächlich der Moment, wo dann die grünen Lämpchen angehen oder eben die roten, wenn es nicht passt. Ja, wenn du das wirklich technologisiert hast und du ein System hast, was ohne Mehraufwand diese Signalrecherche wirklich systematisiert und dir die entsprechenden Handlungsaufforderungen liefert, ganz normal. Und dir eben hilft, dieses Fenster, was du dann hast, zu treffen. Und ich möchte eins sagen. Ich meine, das, was wir jetzt, wir haben zuerst ganz normal, methodisch, manuell gesprochen. Das ist ja kein Differenzierungsmerkmal mehr, ja? Also ich meine, das ist ja Welt, das kann man ja machen. Ich glaube, der Unterschied wird dann irgendwann sein, wer das systematisiert macht.
Genau.
Und in wirklich hohem Volumen und hoher Treffergenauigkeit. Das wird
Guck
den
mal,
Unterschied machen.
das macht den Unterschied, weil wenn es in Anführungsstrichen jetzt regional über dein Netzwerk gut funktioniert, dann ist es regional. Ich erinnere da jetzt kurz mal an die Biografie von Reinhold Wirth, ja? Auch schon beginnend mit seinem Vater Adolf Wirth. Deren Einzugsgebiet oder deren wirtschaftlichen Erfolge wurden größer mit der Art des Vehikels, die sie genutzt haben. Am Anfang war es der Handkarren, mit dem Adolf Wirth noch losgezogen ist und Schrauben verkauft hat. Dann kam irgendwann so ein motorisiertes Etwas. Ja, ich weiß nicht mehr, wie genau, was das genau war. Dann kam das Auto. Das heißt, er konnte in immer schnellerer Zeit, mein Gott, Knoten in der Zunge, mehr Kunden mit größerer Entfernung erreichen. Dadurch wuchs sein Einzugsgebiet. Das heißt, er hat dann diese ganzen früher kleinen vergebenen Schraubenhändler sozusagen verdrängt, weil er schneller war als andere. Später hat er angefangen, den Pilotenschein zu machen, um selber zu fliegen, um mehr Kunden selber mit dem Flugzeug anzufliegen. Dann wurden die Flugzeuge immer besser und immer schneller. Und so ist er gewachsen und ist heute mittlerweile auf allen Kontinenten natürlich als Weltmarktführer unterwegs. So. Das heißt, er hat damals den technologischen Vorteil der Motorisierung für sich genutzt und hat damit die, die es nicht genutzt haben, überholt. Und die gibt es halt heute nicht mehr. Und ähnlich ist es heute, wenn es um Thema Neukundenakquise geht oder im Prinzip schneller zu sein als andere, um mehr Aufträge zu holen, ist es halt dieses signalbasierte unterstützte Akquise.
Wir haben am Anfang gesagt, wir kümmern uns um Neukundenakquise. Die gleichen Signale, und wir haben letzte Woche erst drüber gesprochen, die gleichen Signale funktionieren auch bei Bestandskunden.
Genau.
Da funktionieren sie oft wahrscheinlich sogar besser, weil da natürlich dieser Vertrauensvorschuss schon da ist und die Abschlusswahrscheinlichkeit, ja, das Geld liegt nach dem Erstkauf.
Absolut. Mit dem Unterschied, dass wir da zwar glauben, wir sind nah genug dran oft, und das stimmt vielleicht auch für die 5 Top-Kunden, wo du regelmäßig in Kontakt bist. Wenn du aber
Ja.
mal eine Statistikauswertung machst, wie viele Kontakte hat dein Außendienst pro Kunde wirklich, dann wird man da extreme Unterschiede feststellen. Da gibt es die 5 Lieblingskunden und so weiter.
Ja.
Und bei den Nicht-Lieblingskunden, bei den anderen 80% zumindest, da ist er nicht so nah dran oder sie. Dass wir diese Signale quasi auch auf dem persönlichen Dienstweg mitbekommen würden. Das heißt, wenn wir die tracken würden und dann Impulse geben, dann würde bei Bestandskunden deutlich mehr Vertriebserfolg da sein, zum einen, und zum anderen, jeden Bedarf, den ich auch dort selber decke, ist ja nicht nur Gewinn für mich, sondern auch ein weiteres Schutzschild, dass nicht irgendein Wettbewerber, der dann über das reinkommt, was wir verpasst haben, dann sich unser Kerngeschäft holt. Natürlich halt auch ein Schutzschild mehr. Magst du ein Schlusswort halten,
Ich,
Herr Lüthers?
naja, ich kann halt nur noch mal wiederholen, wie gesagt, wenn ich darauf warte, dass sich jemand bei mir meldet, ja, dass er bei mir klingelt und was kaufen will, dann habe ich zumindest es geschafft, in die Shortlist zu kommen. Aber eben 60% des Entscheidungsweges ist da schon durch. Und zu diesem Zeitpunkt kämpfe ich gegen Vorannahmen, die ich selbst nicht beeinflusst habe. Und das gilt es zu
Bin
vermeiden, glaube ich.
definitiv zu 90% im Preisvergleich. Ja, weil wenn jemand anfragt, dann fragt er in der Regel nicht nur einen an. Das heißt, auch der Deckungsbeitrag rauscht runter, selbst wenn ich es noch holen würde.
Deswegen.
Ja, frohes Schaffen,
Kaufsignale.
viel Erfolg beim Analysieren der Bestandskunden und natürlich auch der Signale für Neukunden und Bestandskunden.
Viel Erfolg, bis nächste Woche.